Wir haben eine so eine Art Geschichte hinter uns, wo wir mit der Evolution, nicht mehr mit der Entwicklung unserer Gesellschaft klarkommen. Es fühlt sich so an, wie bei einem dritten Würfel her vor mir, dass die ganze Steine, die ganze Welt über uns prallt auf uns ein. Es wird immer enger, weil die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, so hoch ist, dass wir evolutionär nicht nachkommen. Wir sollten da wirklich auch ja, alle möglichen Denkrichtungen, Philosophen, Psychologien, Psychoanalytiker, Künstler am Tisch kriegen und sagen, okay, was wollen wir denn mit der Technologie? Welche Zukunft ist für uns erstrebenswert? Und wie kann es uns gelingen, zu verstehen, was wir da bauen, um eine, wie ich immer sage, enkelfähige Zukunft zu gestalten?
Never waste a good crisis. In diesem Sinne, hallo, herzlich willkommen beim Chaos Monkey Talk.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Chaos Monkey Talk. Ich bin Günther Wagner und habe heute einen ganz besonderen Gast, der auf der einen Seite Philosoph ist, Business-Philosoph, aus Norwegen stammt, bei Frankfurt wohnt, aber wir treffen uns heute, dazu erzähle ich gleich noch was, im Heart of Joy in Salzburg. Herzlich willkommen, Anders Inset.
Danke dir, Günther. Schön, bei dir zu sein.
Anders, wir hatten ja vor rund zwei Jahren schon in Salzburg miteinander gesprochen, damals an der Fachhochschule bei Christine Fallaster, und heute habe ich mir passend auch zu deinem Buch, welches in Kürze rauskommen wird, einen ganz anderen Ort ausgesucht. Das werden die Zuhörerinnen und Zuhörer schon merken, dass wir so eigenartige Hintergrundgeräusche haben, und zwar sitzen wir im Heart of Joy, einem wunderbaren Kaffeehaus in Salzburg, welches in der Tradition von Sri Shimoy geführt wird. Und du warst ja jetzt schon kurz vor uns hier. Was hat dieses Haus eigentlich so für dich für Gedanken ausgelöst, wo ich dich hierher gelotst habe?
Ja, also ich finde, das ist ein sehr authentisches Haus. Und diese Mischung mit vegane und vegetarischen Gerichte ist auch eine schöne. Aber vor allem trifft mir natürlich den buddhistischen Ansatz hier und diese Verbindung zu einem ja, funktionierenden Betrieb, aber sehr stark in den Werten, und so nehme ich das hier wahr, geführtes Unternehmen. Also eine Verbindung zwischen der Nähe zum Menschen und den Balance, den wir anstreben müssen, und auch einen ja, normalen, integrierten Unternehmen in unsere doch westlichen Wohlstandsgesellschaft inmitten von schönen Salzburg. Also das ist eine Verbindung von das, was ich auch unter einer Wirtschaft mit einem humanistischen Touch verstehe, würde ich sagen.
Das eine ist ja der humanistische Touch. Das andere ist aber, was du angesprochen hattest, dieses, dass wir auf der einen Seite das spirituelle Denken haben und gleichzeitig aber auch, dass wir auch wirtschaftlich denken müssen. Also auch wenn ich in der Spiritualität bin, brauche ich ja mein Dach über dem Kopf. Ich muss quasi für meine Versorgung denken. Also ob das jetzt meine Lebensmittel sind, mein Trinken etc. Und das eben im Einklang zu haben, ist, glaube ich, ganz wichtig, und das kann man hier eben, wie du so schön sagst, selber sehr gut erfahren. Ich habe mir heute als Einstieg was ganz vielleicht Außergewöhnliches einfallen lassen, und zwar möchte ich dich einladen zu einem Würfelspiel als Geschichtenerzählung. Und wenn du einfach vielleicht mal diese Würfel nimmst und Gott würfeln lässt, im wahrsten Sinne des Wortes, und wir einfach mal schauen, was dort für eine Geschichte entsteht.
Ja, das können wir gerne machen. Du wolltest ja aus mir dieses atheistisch-gläubige, pop-westliche, buddhistische Kapitalismus wahrscheinlich rausziehen vorhin, ne? Und das ist, darum geht es ja auch. Ich meine, ich verstehe ja nicht, dass wir einen orthodoxen Buddhismus in den Kapitalismus integrieren, aber schon so ein Stück weit aus der deutschsprachigen Raum oder unserer westlichen Wohlstandsgesellschaften gerne den Luxus genießen und das gute Leben, aber dass wir dann doch jetzt auch anfangen, ein bisschen nach mehr Balance und Ausgewogenheit zu streben. Und da kommt ja diesen Bezug her, dass sagen, okay, das ist kein orthodoxer Buddhismus in den Kapitalismus, was mir da vorschwebt, sondern eher mal so dieses pop-westliche, atheistisch-gläubige Variante. Ne? Aber wahrscheinlich war das die Intention deiner Einstiegsfrage. Aber jetzt habe ich gewürfelt. Genau. Und wir sind jetzt hier in der Schnittstelle zwischen das, was wir hier auf Planeten Erde wahrnehmen und das, was uns vielleicht bevorsteht, nämlich eine Erweiterung unseres Bewusstseins und das war in unseren physischen wahrgenommenen Realität. Und es begann ja mit so einem kleinen Insekten oder einem Skorpion ist es wahrscheinlich hier, der uns Menschen und die Menschen, die Geschichte der Menschen ist ja heute so, dass wir, wenn wir jetzt Geschichten erzählen, genauso mit den Würfeln erzählen können, wie auch die Geschichtebücher lesen. Also denn wir wissen nicht, wie wir zu dieser ängstigen Zustand, was ja mein Würfel Nummer 2 ist, der Menschheit, wo wir Angst haben vor der Zukunft. Also wir haben eine so eine Art Geschichte hinter uns, wo wir mit der Evolution, nicht mehr mit der Entwicklung unserer Gesellschaft klarkommen. Es fühlt sich so an, wie bei einem dritten Würfel her vor mir, dass die ganze Steine, die ganze Welt über uns prallt auf uns ein. Es wird immer enger, weil die Geschwindigkeit, mit der wir unterwegs sind, so hoch ist, dass wir evolutionär nicht nachkommen. Und ja, diese Geisteserweiterung, die sehe ich da vor allem hier in der Auseinandersetzung mit einem Art, ja, Atomknall, der ich nicht glaube, dass es überhaupt ein Problem für uns sein wird, was Nukleares, sondern eher eine Art Urknall in der Weiterentwicklung unserer geistigen Entwicklung. Und zwar das, was wir beide jetzt mit unseren Sinneserlebnissen wahrnehmen, zwar ein physischer Raum, ist vielleicht nicht alles, was es gibt zu verstehen und wissen. Und da sind wir sehr schnell bei diesen ganzen Aliens, die wir hier auch sehen und diese Außerirdischen, die uns vielleicht auch jetzt sogar beobachten. Und die Geschichte geht ja weiter, dass wir jetzt in der Corona-Zeit ja gesehen haben, dass sogar validierte Bilder von möglichen unidentifizierten Objekten von Pentagon veröffentlicht wurde, aber es geht an uns spurlos vorbei, weil wir nicht die Wahrnehmung haben, also wir können nicht das Offensichtliche mehr sehen. Und das ist diese Entrückung, was am Anfang dieser Geschichte stand und zu diesem Urknall, dass wir vielleicht uns dann öffnen zu einer Welt, wo eine Wolke an neue Möglichkeiten, was ja hier mein 8. Würfel da wäre, und diese Wolke ist eine Wolke, die sich langsam zurückzieht. Und da würde ich meine Fantasie hier für den letzten Würfel nehmen und sagen, dass wir jetzt nach einer Art wachgepieksten, hexengetriebenen Corona, die uns jetzt von unserem Dämmerschläfchen, zumindest von den letzten 50 Jahren, aus einem fatalen Nickerchen langsam erweckt und uns diese Möglichkeiten von weiteren Dimensionen und auch hier dann, du sprach von Spiritualität, aber auch in der Wissenschaft, werden wir uns wahrscheinlich in den nächsten 10 Jahren damit, müssen wir das ertragen, diese Widersprüchlichkeiten, dass die physische Realität und die meditative und spirituelle und vielleicht die mit Substanzen beeinflusste andere Form der Wahrnehmung miteinander in irgendeiner Form verschmelzt. Und was ist dann? Und das ist die Ende und die Überleitung aus dieser Geschichte, der kurze Reise der menschlichen Evolution über die Wahrnehmung und Eröffnung für neue Dimensionen. Und das war unsere kleine Würfelspielchen hier zum Einstieg.
Ich möchte gleich mal so 2 Würfel verbinden, nämlich diese Möglichkeiten, dieser Möglichkeitsraum durch das Wachpieksen. Aber haben wir überhaupt die Möglichkeit, diesen Möglichkeitsraum zu wahrzunehmen und zu nehmen, wenn ich unsere Ängste nehme? Weil gerade diese Corona-Zeit hat uns ja gezeigt, dass wir unwahrscheinlich von Ängsten eingenommen sind auf verschiedenen Seiten. Die einen haben Angst, sich zu infizieren, krank zu werden. Diese Angstbilder wurden auch noch verstärkt und aufgegriffen durch Politiker und in den Medien dementsprechend transportiert. Und andere wiederum haben Angst, dass sie ihre demokratischen Grundrechte verlieren, dass sie in eine totale Kontrollgesellschaft abgeschoben werden, eigentlich so in eine totale Diktatur. Nur wenn ich weiß, dass Ängste eigentlich unser Denken einengen, dass es mich also nicht nur mit Scheuklappen behaftet, sondern dass ich ja dann in einer regelrechten Schockstarre fast sitze, wie so ein Hase vor der Schlange in Anführungsstrichen, Wie wollen wir aus diesen Ängsten rauskommen, um diese Möglichkeiten überhaupt eröffnen zu können?
Ja, also ich bin natürlich keine Experte auf dem Gebiet der meditative noch auch psychologische Ebene, die Ausarbeitung von Ängsten. Ich kann das nur als persönliche Sicht und mein Verständnis dafür versuchen zu beantworten. Und ich glaube, dass Ängste auch uns zur Erfindungen und zu durch Schockstarren auch uns zwingen können, radikale Themen zu hinterfragen. Es ist nicht gesagt, dass denn Abwesenheit von Angst, also die Gefangenschaft in eine Freiheit, führt zu einer Müdigkeit, einer Untätigkeit, einer Bequemlichkeit. Und die ist genauso gefährlich für das Erwachen oder für die Auseinandersetzung mit Selbstverständlichkeiten wie die der Angst, würde ich behaupten. Eine große Herausforderung in der Gesellschaft heute ist die Aktivierung der Menschen. Also wir werden untätig, wir sehen nicht die Normalität. Also wir sind gefangen in all dem alten Selbstverständlichkeiten, in eine Selbstoptimierungsgesellschaft, wo natürlich durch Medien und Politik wir so eine Beschleuniger haben für alles, was gefährlich ist und alles, was Angst ist. Ja? Aber ich glaube, wir müssen halt unterscheiden zwischen das, was wirklich berechtigte Ängste sind und das, was halt medial und durch die Kommunikation und die Medien zu einem Überflut an Informationen uns in eine Art Schockstarre der Untätigkeit, also eine Müdigkeit eher, eine depressive Müdigkeit als die der wirklichen Angst. Also wir versuchen das zu argumentieren, aber wenn wir uns jetzt mal anschauen mit Corona, klar, Menschen hatten am Anfang der Pandemie Angst vor dieses Virus. Aber spätestens mit dem zweiten oder dritten Lockdown ging es mehr um die Zukunftslosigkeit, die Perspektivlosigkeit und die Müdigkeit, was nicht in einem solchen Angst ist, sondern meines Erachtens auch relativ leicht zu überwinden ist durch eine positive Erzählung. Weil wir Menschen mögen Erzählungen und wir können auch motiviert werden, wir können auch im physischen Raum Großartiges leisten und ich glaube, da kann man schon sehr viel machen. Aber eine Frage zu sagen, was eröffnet diesen Raum? Ja, das sind eine vielfältige Frage, aber zunächst mal geht es um die Bereitschaft, alles zu hinterfragen, woran ich glaube, also meine Selbstverständlichkeiten zu hinterfragen und mir die Potenzialität zu öffnen. Und das hat natürlich mit Bildung zu tun und mit der reinen Bewusstsein und Interesse für was Neues, die Neugierde. Mhm.
Ich glaube, eine Antwort finden wir auch hier in diesem wunderbaren Lokal, wie gesagt, der buddhistische Tradition. Und der Buddhismus hat ja bestimmte Techniken auch, wenn ich mal an die Achtsamkeit denke, an den Gleichmut, aber auch dieses Innehalten, diese Ruhe, weil ich ja dort einfach die Möglichkeit habe, meinen Gedankenkarussell, mit dem sich quasi so meine Synapsen ständig beschäftigen, mal überhaupt zuzuhorchen. Was läuft da eigentlich in mir ab? Also habe ich überhaupt eine Vision oder welche Ängste habe ich, worauf fußen diese Ängste? Weil erst wenn ich das eigentlich betrachtet habe, habe ich auch die Möglichkeit, mir das andere anzuschauen. Und du hattest einen wichtigen Punkt angesprochen, Bildung. Weil Bildung ist ja etwas, was du auch in deinem Buch, ich habe mir erlaubt, einfach mal so vorab so von der Seite reinzulesen, in deinem zukünftig rauskommenden Buch, hast du diesem Thema ja eine ganz große Rubrik gegeben. Und die Frage ist ja für mich jetzt mal an der Stelle, haben wir überhaupt noch diesen Humboldtschen Bildungsgedanken, also dieses universale Wissen? Weil was ich gegenwärtig wahrnehme, was durch Bologna noch verstärkt wurde, dass wir einen unwahrscheinlich Spezialisten gefördert haben. Also alles noch weiter zu sezieren, aber heißt Bildung nicht eigentlich, dass ich auch diesen Überblick habe, diesen generalistischen Ansatz?
Ja, also in das infizierte Denken gibt es ein eigenes Kapitel, das heißt eingebildete Gesellschaft und das infizierte Denken ist ja auch allumfassend, deswegen behandle ich ja Bildung, Kapitalismus, Politik, die Globalisierung aus dem Grund ist die Bildung auch ein sehr wichtiges Thema, weil Bildung heißt Lernen zu lernen, also die Fähigkeit, Neues zu lernen. Unsere das, was wir heute Bildungsinstitutionen oder Einrichtungen nennen, das sind abschließende Speicher Zentrale, die gestaltet sind wie Kasernen und Gefängnisse, wo Kinder auf der, in der Reihe sitzen und sollen wie ein Computer Daten speichern. Also wir versuchen so eine Art kurzfristige Abspeicherung in einem durchaus schlechten Speichermedium, und das ist eine suggerierte Wissensgesellschaft, wohl wissend, dass das, was gelehrt wird, auch nicht mit der Realität abstimmt. Das ist also eine reine Speichergeschichte, wo wir dann eine Note erhalten und schließen die Bildung ab. Also wir können nicht, das ist ein Abschluss, das ist eine Endlichkeit. Das, die Reise des Lebens, diese wunderschöne Reise nach nirgends, ist eine Reise des Lernens. Und dann ist es auch eine, ein Thema, wo wir das Leben auch eine Sinnhaftigkeit geben kann. Und das bedeutet zunächst mal für mich, dass Bildung bedeutet, dass wir die Fähigkeiten brauchen, wie wir lernen können, dass wir adaptiv sind. Alleine heute, wenn du jetzt bei Google anfängst als Softwareentwickler, und du studierst 4 Jahre, ist deine Computertechnologie oder Sprache schon in den 4 Jahren überholt. Und wenn wir dann glauben und meinen, dass wir irgendwas speichern müssen, was vor 10 oder 5.000 Jahren passiert ist, als Absolutheit, dann fragt man natürlich über die Sinnhaftigkeit für die Anwendbarkeit im Leben. Und das ist ein Problem, also lernen zu lernen. Und das zweite Thema ist, wenn du was gelernt hast, dann solltest du das lehren, also lehren zu lehren. Weil wenn du ein Lehrer bist, dann teilst du dein Wissen und kriegst deinen Widerstand. Du lernst auch, diese Themen auch zu verinnerlichen. Also letzten Endes gehst du dann von Wissen zum Verstehen. Und wir streben gegenwärtig eine Wissensgesellschaft an, vorvalidierte Daten durch die Technologie, wo wir Reaktionswesen, Menschen nur funktionieren. Stattdessen, was wir anstreben müssten, wäre eine Gesellschaft des Verstandes. Und da brauchen wir andere Bildungsstrukturen und Einrichtungen.
Du hast jetzt mehrere Themen angesprochen, wo ich jetzt gleich getriggert bin. Das erste, diese Kurzfristigkeit des Denkens, da kommt bei mir gleich so ein Begriff hoch, Bulimie-Denken oder Bulimie-Lernen. Also das, was ich gerade mir reingesaugt habe, nach der Prüfung speibe ich schon wieder aus, um wieder Platz zu schaffen und was anderes kurzfristig reinzuschieben. Aber Lernen heißt ja auch, was du gesagt hast, eben lernen zu lernen. Also das heißt ja vor allen Dingen, das Vorhandene zu hinterfragen, also wirklich Fragen zu lernen, um mich mit der Materie auseinanderzusetzen. Also wirklich diesen Diskurs, diesen Disput, diese Reibung. Und wenn ich mich noch an meine eigene Studienzeit erinnere, wo ich ja selbst im Hörsaal mich mit den Professoren gefetzt habe, weil ich einfach anderer Meinung war. Und das war sicherlich manchmal unbequem gewesen, auch was man dann vom Professor quasi dann zurückbekommen hat. Aber genau so habe ich ja auch gelernt zu lernen. Aber der letzte Punkt, den du angesprochen hattest, war für mich jetzt gerade mal noch diese Wissensgesellschaft, dass wir dort immer weiter rankommen. Dort habe ich den Gedanken, früher haben wir ja mit den Händen gelernt, also wir haben die Sachen begriffen, wir haben sie angefasst. Dieses Begreifen der Dinge haben wir damit verinnerlicht und abgespeichert im Gehirn. Das händische Lernen, also das Begreifen, haben wir ja als etwas Zweitklassiges heute betrachtet. Heute hat ja eher noch das Primat quasi das geistige Lernen. Aber das, was wir begreifen, ist ja schon gestrichen. Aber auch das beobachte ich, schieben wir schon ab, dass wir nämlich heute die Perfektion an den Algorithmus legen, dass die Computer, nehmen wir jetzt Quantum Computing, einfach die nächste Stufe sind. Und wir reden dort ja nicht irgendwie von einem Posthumanismus, sondern von einem Transhumanismus. Also quasi der Chip ist dann noch das höchste Gut, was wir haben. Wie siehst du diese Entwicklung?
Ja, also ich glaube, zunächst findet man sich wieder, wir sind ja beide Familienväter, und mit Kindern merken wir sehr schnell, was wir damals in der Schule verstanden haben und was wir nur gespeichert hatten. Das wird dann sehr klar, wenn die Kinder dann in den Klassen ein bisschen älter werden, dann merkst du, das war auch nur für die Prüfung. Also ich glaube, dass da Nachholbedarf da ist. Und ja, das ist also, wir versuchen so eine Art Wikipedia Plus, ja, so eine perfekte Informationsgesellschaft, die dann sortiert ist, wo wir dann halt uns auf das Wissen verlassen können. Und das nimmt für mich auch das Fundamental fundamentale Menschliche raus. Also unsere Fähigkeit als fantastische Wesen, Fehler zu machen, Sachen zu erforschen, du sagst, wir begreifen. Ne? Also mir geht es auch wirklich, die Sachen zu verinnerlichen. Es gibt verschiedene Sinneserlebnisse, Erfahrungen, die zu einem Verständnis führen. Und wir sind sehr weit weg von dem Verständnis. Und wenn wir den Bogen also Technologie springen, ist es genau jene Herausforderung, dass in der Geschichte der Menschheit ging es immer darum, die Technologien zu zähmen. Ja, es war von Beginn an mit Feuer bis in die industrielle Revolution. Wir Menschen waren Herrscher über die Technologie und haben sie für uns angewandt. Und heute geht es nicht mehr darum, die Technologie zu zähmen, sondern es geht darum, die Technologie zu verstehen. Also nicht mal die Ingenieure verstehen teilweise von, was selbstlernende Algorithmen von sich geben. Und da kommen natürlich dann die Theorien über eine reine Informationsprozessierung, dass alles, was Geistiges hast und dass es keinen Unterschied gibt bei Intelligenz zwischen Menschen und Maschinen und dass es nur alles physikalistisch ist und Informationsprozessierung, was zu ganz andere Probleme führt in der Denkströmung sowieso. Aber zunächst mal geht es ja darum, dass wir die Technologien heute, die wir schöpfen, nicht verstehen. Und das ist eine ganz neue Ausgangssituation. Und es ist nun mal so, wenn die Technologie, nennen wir es künstliche Intelligenz oder wie auch immer, erstens kann es nicht künstlich sein, weil es von Menschen ingeniert wurde, und zweitens wissen wir nicht, was Intelligenz ist, aber das ist nun mal der Begriff, dass, wenn das besser ist als wir Menschen, einmal, dann ist es immer. Und wir gewöhnen uns sehr schnell dran. Das heißt, wir geben dann Autoritäten in den Algorithmen ab. Und da werden wir halt mehr den Homo obsoletus, also den überflüssigen Guten Nummer 2, wo wir dann durch die Gegend rennen wie so philosophischen Zombies. Die Lichter sind noch an, aber es ist niemand zu Hause. Und diese Gesellschaft finde ich traurig, die finde ich kalt und die finde ich auch nicht, dass wir die einfach mit den das Probieren und Versuchen, unser Gehirn da zu verdrahten und anzudocken, sondern wir sollten da wirklich auch alle möglichen Denkrichtungen, Philosophen, Psychologien, Psychoanalytiker, Künstler am Tisch kriegen und sagen, okay, was wollen wir denn mit der Technologie? Welche Zukunft ist für uns erstrebenswert? Und wie kann es uns gelingen, zu verstehen, was wir da bauen, um eine, wie ich immer sage, enkelfähige Zukunft zu gestalten? Ja.
Weil du gerade Technologie sagtest, kommt mir zu dem Thema eine Szene vom Film Matrix. Ich weiß nicht mehr genau, in welchem Teil es war, aber wo dann drinne war, die Frage gestellt wurde, willst du lieber verblendet leben oder der Wahrheit folgen? Und er entschied sich dann für das verblendete Leben. Das erinnert mich an eine Aussage von Nietzsche. Nietzsche, der sagte, Bildung ist etwas Kompliziertes und nur für wenige erreichbar. Und letztendlich macht es einsam. Das ist doch genau eigentlich das, dass wir Angst davor haben, dass die Bildung uns einsam macht. Und wir uns lieber in unseren Traumbildern, in unseren Verblendungen treiben lassen, egal von wem sie eigentlich jetzt initiiert werden.
Also das ist der Erkenntnis eines Ausnahmedenkers, der dieser Denkströmung sehr weit gefolgt ist und sicherlich auch mit den ein oder anderen Einfluss, sei es von externen Substanzen oder den geistigen Zustand, die nicht den normalen Bürger betrifft. Aber ich glaube, dass wir auf eine andere Ebene, also wenn wir es eine pragmatische, praktische Betrachtung ziehen, ist das eine Grundausstattung in der Bildung, das, was wir anstreben sollten. Es geht nicht darum, dass wir alle Nietzsche werden oder in diese Richtung, sondern vielmehr geht es um die einfachsten Dinge, dass wir verstehen, dass wir nur Menschen sein können in Relation zu anderen Menschen. Und nur gemeinsam können wir die Dinge jetzt heute auch bewältigen. Diese Superhelden und diese Superstars, ja, die wird es nicht einfach geben, aber vielmehr geht es heute darum, wie kommen wir miteinander klar. Wie kehren wir zurück zu einer Diskussionskultur, wie du sagtest, bei dir mit dem Professor, dass es okay ist, unterschiedliche Meinungen zu haben. Also Kollaboration, Co-Kreation. Und das sind alles Bildungsthemen, die auch aus der Philosophie kommen. Also praktische, anwendbare Fähigkeiten, wie ich lernen kann. Wie kann ich eine Argumentation führen für mein Wissen, aber offen sein, dass wenn jemand es konnte und ich das verstehe, dass ich bereit bin, auch meine Meinung zu verändern. Das ist ja die Grundbasis eines Menschen. Und wenn ich in eine Diskussion einsteige, nur um zu gewinnen und habe keine Kenntnis für Fortschritt, dann habe ich die Absolutheit. Dann habe ich 0 und 1 und Schwarz und Weiß. Das heißt, ohne jetzt in diese Ausmaß, werde in der Matrix oder vom Nietzsche, ich teile das, ja, glaube ich, dass unsere gesellschaftliche Herausforderung ist auf eine andere Flughöhe, Und wahrscheinlich werden wir in Matrix 4, was ja auch bald kommt, eine philosophische Abhandlung, ich kenne das Manuskript nicht, aber ich vermute eine philosophische Abhandlung mit einer neuen Form der Wahrnehmung der Realität, die uns jetzt die nächsten 10 Jahre begegnen wird. Und dann sind wir vielleicht sehr schnell bei Nietzsche gelandet. Aber ich glaube, gesellschaftlich gesehen sind es praktische Dinge, was bringen wir unsere 6-jährigen Kinder bei? Green School of Bali oder Philosophie-Schule in Schüttetal, was ich auch in das infizierte Denken als Beispiele nehme für eine andere Form der Bildung. Ich glaube, das ist da, wo wir ansetzen sollten.
Da kommen wir ja zu dem, wie du es auch geschrieben hast, zu der Haltung des Ungebildeten. Also sprich, dass ich akzeptiere, dass ich nicht alles wissen kann und dass ich auf der Suche bin nach diesem Wissen und dann aber auch in diesen Diskurs reinkomme. Aber dort ist es, weil du gerade vorhin von den Staats gesprochen hast, etwas, was unsere Gesellschaft heute in meiner Wahrnehmung eben oft nicht beflügelt oder voranbringt, weil ich nehme es zumindest so wahr, dass heute einfach die Stars extrem gefördert werden und der Algorithmus die Digitalisierung so nach vorne treibt. Also wir sind ja gerade zur Zeit hier auch in Salzburg, wo die Festspiele sind, wo natürlich die Stars auftreten. Und bei Stars fällt mir immer ein, dieser Anna Netrebko-Effekt. Also sprich, nur diese Stars werden dann auch in den Social Media, ob das YouTube etc. ist, dann auch nach vorne getriggert. Und so finde ich das aber auch häufig in der Wirtschaft, dass eben nur dieses eine Produkt nach vorne kommt, weil einfach der Algorithmus den nach vorne pusht. Und ich sehe es ja auch jetzt in der Corona-Krise, wer waren die großen Gewinner? Das waren genau diese wenigen Monopolisten, die, ob jetzt als Künstler oder als dementsprechend ökonomischer Plattformanbieter, das nach vorne getrieben haben. Aber wie kommen wir da wieder raus, dass wir nämlich genau in diese Haltung des Ungebildeten, des quasi noch Unwissenden, also dass sich auch die anderen mit ihren Werten, die sie haben, wertschätzen kann?
Ja, ich glaube, dass diese Hinterfragung der Heldengesellschaft, die ist schon in Gange. Aber es ist ja keine Überraschung, dass die Technologie unfassbar effizient wird. Ne? Also das ist eine exponentielle Entwicklung und Technologie mag keine Ineffizienz. Und wir Menschen haben Zwischenglieder und Umwege gebaut, wo Leute auch viel Geld verdient haben, die Umwege waren. Und wenn wir da einen Kapitalismus anschauen, Adam Smith, er wusste wahrscheinlich auch nicht selbst, weil ich glaube, der verwendete den Begriff nur 3-mal in seinem Buch und das ist auch unterschiedlich, aber es wird halt jetzt von allen Ökonomie-Profs auch gelehrt und gelernt, und zwar die unsichtbare Hand des Marktes. Also es gibt sowas, was den Markt reguliert gegen solche Themen. Aber wenn wir uns das anschauen, es gab noch nie eine unsichtbare Hand und irgendwelche regulatorischen Faktoren. Es gab ein paar andere Dinge. Es gab einen starken Nationalstaat. Also wir waren nicht digital und fluide über die ganze Welt, sondern wir hatten eine Grenze und die machte das Ganze ineffizient, weil du konntest nicht als Nationalstaat, ohne physikalisch andere Länder zu erobern, konntest du es nicht winner takes all. Heute sitzt Amazon und Apple und die brauchen keine Landesgrenzen. Apple ist die 8. größte Volkswirtschaft der Welt, wenn man das nach Land betrachten, glaube ich, inzwischen. Und das ist eine allumfassende globale Geschichte und kein Land hat keine physische Grenze mehr. Das zweite Thema war die starke Kirche. Also wir hatten eine Kirche, die dann als limitierender Faktor für den Kapitalismus diente. Also wir hatten einen Staatskapitalismus, der eine, wie auch immer geartete, definierte Religion unterlag. Und das waren alles so Handbremsen für eine perverse technologische Entwicklung. Und jetzt hat es freier Lauf. Jetzt haben wir Technologien geschaffen, die weder eine Religion zugeordnet ist, also wir werden ja höchst atheistisch in der Richtung, und zweitens, es gibt keinen Sinn für den Nationalstaat in dem Kontext, es ist alles lokal oder global, und da wirst du ja sehen, Politiker, Bürgermeister, Regionalpolitiker rebellieren und machen Partnerschaften mit anderen Städten und Regionen der Welt, die gleich sind, und so funktioniert unsere Gesellschaft, und da machen diese alten Konstrukte keinen Sinn, und ich glaube, wenn wir so über die Welt denken, dann eröffnen wir uns auch für Möglichkeiten, arbeiten, auch neue Strukturen oder Haltungen zu finden. Das Problem ist nur, dass wir das nicht sehen, in welcher Welt wir leben. Wir haben keine Weltverständlichkeit, weil wir eben in unserer Selbstverständlichkeit gefangen sind. Und das ist ja der Reise von das infizierte Denken, ist zu sagen, ich muss mich von Selbstverständlichkeiten befreien. Ich muss mir die Möglichkeiten der Welt eröffnen, also eine Weltverständlichkeit, Zoom out, holistische Betrachtung, wie hängen Dinge miteinander zusammen, um dann zu einer neuen Selbstverständlichkeit zu kommen, die ich da wieder hinterfrage mit der gleichen Logik. Also diese Dynamik des Lernens. Und das setzt Offenheit für Neues voraus, es setzt in Dialogkultur, Kollaboration, Kooperation. Und ich glaube, das ist zurück zum Thema, dass das ist das, was für mich auch wichtig ist, dass wir Menschen diese Grundbasis des Lernens aneignen. Ist ja auch was Schönes, jeden Tag was Neues zu lernen. Ne?
Die Freude, dass Grundhaltung eben etwas lernen zu können, ist ja das Wunderbare. Für mich ist gegenwärtig so eine Beobachtung, was ich 1989 schon hatte. Da lebte ich noch in der DDR. Und ich habe die Implosion des real existierenden Sozialismus erlebt. Und das war ja nicht erst 1989 wahrnehmbar, es war ja schon davor, ein Jahr, zwei Jahre, drei Jahre vor, hat man ja schon erlebt, wie die Strukturen nicht mehr haltbar waren, wie das System als solches sich nicht mehr nach vorne entwickeln konnte. Aber es bestand auf der anderen Seite der Mauer ein anderes Bild, ein anderes Konstrukt, an dem man sich orientieren konnte, und der Versuch, die DDR zu etwas Neuem zu führen, ist ja gescheitert, sondern es wurde ja dann quasi doch die Wiedervereinigung durchgeführt. Also es gab nicht diese beiden deutschen Staaten, sondern es ist dann quasi zu einem gegangen. Aber kann man eigentlich davon sagen, dass man heute das, was Karl Marx quasi postuliert hatte, dieser sterbende, faulende Kapitalismus, dass wir den heute wahrnehmen, sprich dieses Lernen würde ja auch implizieren, dass wir sehen, dass mit der Art, wie wir Ökonomie betreiben, also dass wir eine permanente Wachstumsökonomie haben bei begrenzten, limitierten Ressourcen. Und Corona hätte uns ja wachrütteln können. Corona hatte ja ermöglicht, dass ja das undenkbar, das nicht in Worte fassbare möglich wurde. Also es war kein Flieger mehr am Himmel zu sehen. Das Wachstum wurde auf einmal quasi abgeschaltet. Und wir mussten eigentlich nachdenken, wie wir weiter gemeinsam Ökonomie betreiben wollen. Und heute sehe ich aber, dass wir mit Volldampf in die alte Welt zurück wollen. Und ja, für mich das Jüngste ist einfach, dass ein paar Milliardäre nicht nur davon träumen, sondern es Realität machen. Also wir machen jetzt Urlaub im All und wir sammeln jetzt mal Geld von jedem, der genügend hat, der darf jetzt ins All fliegen. Und wir hinterfragen gar nicht die Anatomie von diesem Konstrukt, was das eigentlich verursacht an natürlichem Schwund.
Ja, ja. Also zunächst sage ich, ich habe da nichts dagegen, dass die ihre Gelder da ausgeben für Erweiterung unseres menschlichen Spezies auf andere Planeten. Das sei ein Thema, aber ich glaube, wir können auch die Herausforderungen hier auf diesem Planeten erstmal meistern, da gibt es genügend. Aber das ist ein Thema, das kann man so oder so sehen. Ich glaube, dass wir schon... Also ich weiß nicht, ob das Thema Ressourcen am Ende das Problem ist. Ich weiß nicht, ob ich deine Meinung so teile. Ich weiß auch nicht, ob das Problem ist, dass wir, also ja, Wachstum, größeren Kuchen, statt Kampf um den gleichen Kuchen, es ist klar. Aber wir dürfen auch nicht verkennen, dass wir eine unfassbare Entwicklung hinter uns haben, wo wir das eigentliche gegenwärtige Problem ist Umverteilung, also eine moderne Robin Hood. Und es ist ein schöneres Problem, als einen größeren Kuchen zu bauen. Also wir haben schon vieles geleistet, aber wir sind halt eben in diese Wachstumswahn so ein bisschen in so einen Dornröschenschlaf. Ich nenne das fatale Nickerchen seit eben 1970. Und es war schön, dass du den Weg um 89, also um sozusagen da der gesammelte Deutsche Bundestag stand und sang dann die deutsche Nationalhymne. Das ist ein bisschen anders, als wir den Bundestag heute beobachten, mit Spaltung und die verschiedenen, also da ist keine Einheit in irgendeinem Thema zu erkennen. Und das ist ja, sagt ja viel aus über diese Situation, die wir heute haben, weil vielleicht war 1990 das Jahr der Freiheit und Sieg für die liberalen Demokratien, aber mit dem haben wir jetzt 30 Jahre später eigentlich eine andere Herausforderung, und das ist, dass wir gefangen gefangen sind in unserer eigenen Freiheit. Also wir haben eine Art Zukunftslosigkeit. Wir haben jetzt, um da deine Frage zu beantworten von der wirtschaftlichen Entwicklung, also es ging ja erstmal darum, dieses klasse Produkt in die Welt zu jagen durch Export, Globalisierung. Dann haben irgendwann mal alle gute Produkte, dann laden wir das mit Geschichten auf. Und dann kommen wir immer zu dem Thema jetzt der neue Trend des Woke-Kapitalismus, wo wir dann mit allen möglichen Ideologien versuchen, dann Produkte aufzuladen und Politik in den Kapitalismus integrieren. Und dann wird es sehr schwammig und dann wird es sehr gefällig und dann wird es halt sehr brutal, weil es halt eine unfassbare Optimierung und Beschleunigungsgesellschaft, die wir heute wahrnehmen. Der Hampelmann, der Motivator hilft nicht mehr, das Produkt ist von jedem ersetzbar und dann suchen wir nach neue Begrifflichkeiten wie Purpose und dann sagen wir, ja, was ist der Sinn von Purpose? Also da ist dann diese ambivalente Situation, ist so, dass wir halt so eine wahnsinnige Entwicklung hinter uns haben, dass wir jetzt heute gefangen in unserer eigenen Freiheit sind und wissen nicht und dann werden wir untätig. Und ich glaube, dass diese ja, Trips in den All und Belagerung von anderen Planeten. Ich glaube, das größte Problem, was ich wahrnehme heute, ist, wie aktivieren wir 10 Milliarden Menschen nach vorne? Also wie kriegen wir uns aktiviert? Wie kriegen wir mit das Leben mit Sinn gefüllt? Wie kriegen wir die Umverteilung hin? Weil eine Bedrohung, die wir gar nicht so wahrnehmen, ist, dass wir nicht zu viele sind auf dem Planeten und nicht zu wenig Ressourcen haben, sondern wir sind zu wenige Menschen, um das zu stemmen. Und wenn ich das sage, ist es, weil die alte Pyramide auf den Kopf gestellt ist. Zwar haben wir noch Sex, aber wir kriegen keine Kinder mehr. Und deswegen müssen wir beschleunigst Roboter und Dinge da mal integrieren, die sich um die ganzen alten Menschen kümmern. Und das bricht diese ganze Maschinerie zusammen, wenn wir keine produzierende Tätigkeiten mehr haben für diesen unfassbare Masse an alten Menschen, gegenübergestellt von einer Gesellschaft, die keine Kinder mehr kriegen. Und das sind so wirklich die existenzielle Bedrohungen. Also ich würde sagen, Ökokollaps, umgekehrte Bevölkerungspyramide und Umgang mit exponentiellen Technologien, das sind eigentlich die Themen, die wir uns wirklich Gedanken machen sollten und nicht davon flüchten und nur auf Mars kolonisieren. Aber es ist eine Option natürlich.
Ja. Ja, was du gerade angesprochen hast, das löst ja eigentlich bei vielen Angst aus. Manche verdrängen diese Angst und stellen sich den Themen nicht. Aber genau diese Angst, hatten wir vorhin schon gesprochen, engt ja eigentlich ein und ich sehe nicht, wo die möglichen Lösungen sind. Also wo der Sinn ist, in dem Sinne etwas zu bewegen. Und wir bräuchten ja eigentlich mutige Menschen, also die wirklich mutig Ideen kreieren, diese Ideen umsetzen wollen und die nicht eben jetzt die Angst haben vor diesem Öko-Kollaps und deswegen gar nichts machen wollen, sondern wie schaffen wir es, dass wir die Menschen aus diesem Angstbild, welches gegenwärtig überall, also ob das jetzt die Angst vor Corona ist, ob das die Angst vor dem Öko-Kollaps ist, überall werden ja nur Angstbilder geschürt. Aber es wird ja nicht eine Aufbruchstimmung vermittelt, wo wir jetzt wirklich mal sagen, ey, komm, wir packen's an, wir machen das, um diese Herausforderung, die du gerade angesprochen hast, auch wirklich anzugehen.
Ja, also ich glaube schon, dass wir da jetzt Gestalter des Wandels oder um nicht Helden zu bleiben, ich nutze den Begriff Handlungshelden. Und das Heldenhafte ist nicht in der Tat als Ergebnis, sondern das Heldenhafte in Zukunft ist in der Handlung selbst, dass sie was tun. Weil vor was haben wir Angst? Also die meisten Menschen, die in einem deutschsprachigen Raum leben, ja, für was haben die wirklich Angst? Für was? Das müssen wir erstmal beantworten. Was sind das wirkliche Ängste? Ist es Überlebensängste? Sind das wirklich? Und das zu hinterfragen, eine Wahrnehmung dessen, wie gut es uns geht, ja, das dürfen wir nie vergessen. Also was wir da, wo wir hergekommen sind, und dass wir auch Teile einer Glücksspermien-Gesellschaft sind. Wir sind hineingeboren. Also das ist keine freie Wille, sondern das ist ein kosmisches Lotterie, die wir gewonnen haben, dass wir überhaupt geboren sind. Und eine zweite kosmische Lotterie ist, dass wir hierher geboren sind, dass wir die Möglichkeiten haben. Und diese Vielfalt, damit kommen wir nicht so gut klar. Und da glaube ich, dass Normalität, also Karl-Uwe Knausgård, der norwegische Dichter, wurde ja genannt Alchemist der Normalität, weil er aus dem Normalen eine Sucht erzeugte. Also eine biografische Abhandlung bei mehreren tausend Seiten, wo einfach die Kunst die Menschen bei einer unfassbaren Reise mitnimmt in ein stinknormales, langweiliges Leben, wenn man so will. Und ich glaube, das ist uns abhanden gekommen. Und da teile ich deine Meinung, dass Corona ich sage immer, es gab noch nie so viele schöne Sonnenuntergänge wie 2020. Und es lag nicht an den Flugzeugen, es lag an der Wahrnehmung, dass wir auf einmal diese Sonnenuntergänge gesehen haben. Und das ist der eine Aspekt, diese Normalität. Der andere Aspekt, was du angesprochen hast, da teile ich das 100%, wir brauchen natürlich die Risikobereitschaft. Und das haben wir heute nicht, weil wir reden über Ökohysterie, ja, und verstehen wir nicht falsch, Fridays for Future und Greta Thunberg, ja, super, aber das löst das Problem im Kern nicht. Wir können uns nicht zum Limitieren und Reduzieren genug drohen. Das wird nicht funktionieren. Wir Menschen sind nicht so und auch die Jungen nicht. Das siehst du auch vor allem, wenn du jetzt rausgehst nach der Corona-Zeit und schaust dir mal irgendeinen x-beliebigen Park an, ja, was da für ein Müll rumliegt. Das waren es vorher nicht. Also das ist unfassbar. Wir sind jetzt wieder frei und wir benehmen uns so daneben, obwohl wir eigentlich dann auch in deinen Worten ja in eine Selbstverwirklichungsphase hätte haben sollen, und wir haben Ökohysterie und wir haben alles gemacht. Ich glaube, dass wir ökoautopische Ansätze brauchen, also wir brauchen einen Anreiz, und der Anreiz liegt darin, bessere Produkte zu bauen, wo die Menschen noch mehr Wohlstand und Luxus genießen können, mit Produkten, die zufälligerweise Attribute haben, wie Elektromobil oder halt eben ökologisch oder nachhaltig oder wie auch immer die Begrifflichkeiten wir nehmen, ja. Also wir werden nicht aufhören zu fliegen. Also Quintessenz heißt, verdammt schnell Flugzeuge bauen, die nachhaltig sind. Wasserstoff, Energie, wie auch immer. Und das, was setzt das voraus? Das setzt großartige Unternehmer voraus. Das setzt hohe Investitionen, eine hohe Investitionsbereitschaft. Das ist ja Elon Musk und Kollegen. Das sind also diese wahnsinnige Geschichte. Und ich habe lange vor Corona an die deutsche Wirtschaft ein Plädoyer geschrieben, dass die Superreichen ihre Geldbeutel mal aufmachen müssen. 100 Millionen Tickets investieren und mal sich trauen, da wie ihre Vorväter aus den großartigen Unternehmen in der Nachkriegszeit zu dieser Hacker-Mentalität zurückzukehren. Also ein radikales Unternehmertum. Nur so kommen wir weiter. Da kommen wir im Raum der Quantentechnologie, da können wir eine riesen Klimaanlage bauen, da können wir Flugzeuge bauen, die nachhaltig sind und so weiter und so fort. Aber das setzt Unternehmer, die bereit sind, wortwörtlich auch ihr Leben zu riskieren für zukünftige Generationen. Also eine Ebene Enkelfähigkeit. Und das ist Anreiz, das ist ein Incentive, warum ich mein Verhalten verändern soll. Ja, wir können über Drohungen, wir können über Gespräche, wir können über Regelungen viel machen. Reduce, ja. Aber der dritte Punkt, Rethink, ist für mich der absolute maßgebende Faktor, wenn wir signifikante Veränderungen haben wollen.
Wenn ich Rethink aufgreife, kommen wir ja gleich wieder zu dem Thema Bildung. Ja. Und Bildung an der Stelle, du hattest ja vorhin abgesprochen, mal diesen Bildungsabschluss, heißt ja eigentlich, dass wir ja wirklich ein lebenslanges Lernen eigentlich ohne Abschluss, also welches nicht abgeschlossen ist, voranbringen sollten. Nur wie kriegen wir es hin, dass wir den Kindern, der Jugend, aber auch den Erwachsenen, die heute in den Unternehmen sind, diese Bildungsangebote machen können und die nicht quasi eher wie so eine Art Ablasshandel sind, weil wir heute eher, das Wort stammt übrigens von Paul Konrad Lissmann, der sagte, dass unsere Bildungsangebote eher wie so ein Ablasshandel sind. Ich dekoriere mich noch quasi mit meinem Abschluss, aber hinterfrage nicht mein Tun. Aber Bildung soll ja nicht sein, dass ich einen Abschluss habe, also ich habe jetzt den zweiten MBA oder dergleichen, sondern soll ja eigentlich dafür die Grundlage sein, dass ich eben, weil ich Rethink praktiziere, eben auch React mache, ja? So, weil darauf kommt ja nachher das nächstfolgende. Wie kommen wir wirklich in die Umsetzung? Weil Rethink alleine wäre mir dann sogar schon wieder zu wenig.
Ja, das ist ja der Handlungsheld. Das ist ja, wo der Heldenhaft in der Handlung liegt und nicht in das Ergebnis. Dass das Ergebnis in den, das Output ist, ja, aber der Fokus ist der Input. Also wir arbeiten an was gemeinsam, wir tun was, wir setzen um. Das ist der einzige Reiz im Leben, zu wachsen als Mensch, was umzusetzen. Das ist der Handlung. Aber deine Frage ist ja, wie machen wir das? Ja gut, wir fangen damit an, aufzuhören, die Kinder das abzutrainieren. Also meine Tochter letztes Jahr, jetzt ist sie 5, da war sie 4, die läuft dann durch den Supermarkt und sieht dann an der Rolltreppe so einen riesen roten Knopf. und die will wissen, was der Knopf macht und läuft und drückt den Namen und dann stoppt diese Rolltreppe. Ja? Was macht dieser Knopf? Der war halt nicht geschützt und der war halt da und der sagt, drück mich. Ja? Und das macht kein Erwachsener. Ja? Ja. Er weiß natürlich die Farbe rot und so weiter, aber dennoch, diese Neugierde, ja, diese Erforschung, das haben die Kinder, das haben wir Menschen, aber wir trainieren das doch ab. Das ist ja der Ansatz. Der zweite Ansatz ist, dass wir versuchen, alles zu kategorisieren. Ja, die Kinder lernen in der gleichen Geschwindigkeit, verschiedene Fächer, wo sie alle das Gleiche lernen. Also Stärken ist ein Riesenthema, auch Fragilität und Schwächen rauszunehmen, auch ein Thema. Aber das kannst du nicht in der gleichen Geschwindigkeit und nach Alterssegment und nach Strukturen wie Fächer machen, sondern das muss ja auch auf den Kind und den Menschen auch angepasst werden. Und das leben wir in keinster Art und Weise in der Form, wie ich mir so eine erlebte Kreativität, der auch natürlich mit einschließt, auch was zu tun, wie du sagst, ne? Hart arbeiten, umsetzen, Disziplin, vielleicht auch Struktur, alle diese Themen sind wichtig. Wir brauchen mehr Stabilität, mehr Struktur, aber wir brauchen auch mehr Chaos. Also es ist nicht entweder oder, das ist sowohl als auch. Und wir haben zu wenig Chaos in den Schulen vielleicht, ja? Und wir trainieren diese Kreativität dann eben ab, den roten Knopf zu klicken. Ja?
Deswegen heißt ja unser Podcast auch Chaos Monkey Talk. Ja. Chaos Monkey Talk, weil das ja genau unter anderem auch dieser Affe ist, der quasi durch dein Wohnzimmer läuft und unkoordiniert irgendwelche Sachen umwirft. Also die alte Struktur partiell zerstört und du dich immer wieder neu mit diesem Chaos auseinandersetzen musst, weil die Struktur, die neu geschaffen wurde, einfach auch nur eine zeitliche Begrenztheit hat. Das setzt natürlich voraus, dass ich auch mich mit mir selber auseinandersetze. Weil wie reagiere ich auf dieses Permanente? Es ist ja nicht nur, dass jetzt von außen jemand dieses Chaos macht, sondern da beginnt es ja eigentlich bei der Selbstführung. Also was macht es mit mir selber, wenn ich immer wieder mit neuen chaotischen Situationen auseinandergesetzt werde? Wie handle ich, wie agiere ich in diesen Situationen? Nehme ich eigentlich meine eigenen Emotionen wahr? Dieses wirklich, ich könnte jetzt alles gegen die Wand knallen, aber trotzdem im gleichen Augenblick wieder dieses zur Ruhe kommen, um einfach nach neuen Handlungsalternativen zu schauen, wie bringt es mich? Und ich denke hier so an den Martial-Art-Künstler. Ja, ja. Weil wenn er sich nämlich nicht dem Chaos stellt und widmet, dann hat er eigentlich verloren. Das ist für ihn lebensgefährlich. Ja. Das heißt, er braucht so eine gleichschwebende Aufmerksamkeit, die er nach Möglichkeit eben nicht emotional bewertet, um in der chaotischen Situation des Kampfes noch klar zu kommen. Nur das setzt natürlich voraus, ein ich sag mal, tägliches, regelmäßiges Trainieren, weil wenn ich nicht trainiere, rutsche ich sofort in diese Emotionen hinein. Nur ist dieses Trainieren heute eigentlich Kulturgut, Milieu, in dem wir uns befinden?
Ja, ich glaube, Martial Arts ist ein gutes Stichwort. Es gibt Kampfkünste, die da sicherlich sehr diese Umgang mit Paradoxien, also Widersprüchlichkeiten. Ich glaube, wir haben so eine Clusterfuck miteinander prallende Widersprüchlichkeiten oder Paradoxien. Und ich glaube, was wir heute brauchen, ist eine sehr hohe Ambiguitätstoleranz, also ein Umgang, eine Akzeptanz von Widersprüchlichkeiten. Und das ist nicht Teil unseres Kulturs, das ist auch nicht Teil unserer Bildung. Und das hat auch mit dem Verständnis dieser dynamischen Welt, in der wir leben. Und nicht nur müssen wir die Widersprüchlichkeiten aushalten, sondern wir müssen auch dieses Unbekannte. Also ich nenne das in das Buch auch Ambiguitätstoleranz Plus. Also das ist dann der Umgang mit Widersprüchlichkeiten, aber auch den Umgang mit der Auseinandersetzung mit dem Unbekannten. Also das Überraschungsmoment oder das, was nicht bekannt ist, das Unbekannte, Unbekannte. Und das brauchen wir heute. Und das ist nicht Teil unseres Kulturs und es ist auch nicht Teil unserer Bildung, aber es ist ein Teil des Lernprozesses, wenn ich offen bin für Neues, wenn ich interessiert bin. Weil das eine andere Paradoxie ist ja, dass diese individuelle Freiheit, die wir uns hart erkämpft haben, können wir nur genießen, wenn wir in das Allgemeinwohl einzahlen. Also ich kann nur mein Subjekt in der Kollektive. Und das ist, also ich muss was tun. Ich muss für das Allgemeinwohl was tun, damit ich meine individuelle Freiheit genießen kann. Und das ist ein Teil des Menschseins heute. Und da sind wir bei vielen diesen Themen, mich einzubringen, bei Ökologie und Ökosophie, also mit der Ökonomie zusammen und auch bei den ganzen anderen Herausforderungen, die wir haben, dass ich muss was tun. Und deswegen habe ich ja vorhin gesagt, ich glaube, dass eine große Herausforderung Martial Art wäre sicher ein Weg, ja? Aber ich glaube, eine große Herausforderung ist die Aktivierung, der Aktivierung des Menschen. Das ist eine der größten Herausforderungen, die wir heute haben.
Das Unbekannte, das war für mich eben so der Anstoß zur buddhistischen Logik, weil wir nämlich dort noch eine fünfte Lösungsmöglichkeit haben. Wir in unserer westlichen Logik, wir haben ja nur vier Lösungsmöglichkeiten, also das oder das, beides nicht oder eben beides, dieses sowohl als auch. Und in der buddhistischen Logik haben wir noch die fünfte Lösungsmöglichkeit, das alles nicht, aber das auch nicht. Und mit dieser fünften Lösungsmöglichkeit sind wir als Westeuropäer in der Regel grandios überfordert. Ich habe selber anderthalb Jahre in Sri Lanka gelebt und gearbeitet nach dem großen Tsunami 2004. Und das hatte mich am Anfang total irritiert, weil bei allen größeren Herausforderungen rutschen die Einheimischen, die Locals, sofort auch mit in diese fünfte Lösungsmöglichkeit.
Total.
Und für mich war dann ein Erklärungsversuch, wie ich mir das machen kann, wenn wir beide, wir haben ja gerade Sommer, jetzt hier irgendwo auf der Wiese liegen würden und hätten so eine schöne Haufenwolke, nach Möglichkeit ist keine Gewitterwolke, sondern nur eine Haufenwolke, und deine Augen sind geschlossen, ich beschreibe sie dir. In dem Augenblick, wo du die Augen öffnest und willst dir dieses Bild anschauen, ist es nicht mehr da, weil die Sonneneinstrahlung quasi dieses Bild verändert hat zu einem unbekannten Bild. Und genau das ist es, also das ist jetzt nur ein Erklärungsversuch von dieser fünften Lösungsmöglichkeit, aber die eben immer wieder heranzuziehen und uns damit zu konfrontieren, also auseinanderzusetzen, ich glaube, da liegt ein ganz großes Potenzial drin.
Ja, das ist, also man braucht ja die Begrifflichkeiten, deswegen habe ich auch das gewählt, diese Ambiguitätstoleranz plus, weil es ist, damit kann man was anfangen, und ich bin sicherlich der Falsche, um alle möglichen Trainingsformen der östlichen Philosophie, die man da zugrunde legen kann, aber ich bin ein großer Verfechter davon und ich glaube daran, dass da ein großes Potenzial für diese westlichen Gesellschaften bestehen, und gerade diese Brücke, weil ich glaube schon, dass wir, wenn wir jetzt und China zum Beispiel hernehmen, ja, was sehr atheistisch ist und da kein von der staatskapitalistische Betrieb. Es ist falsch, denen auch vorzuwerfen, dass sie so einen Luxus und Wohlstand haben wollen wie die westliche Welt. Das heißt, die werden da weitermachen. Und das funktioniert nicht, wenn wir disjunkt sind, also diese Verbundenheit. Und einer der großen Punkte in das infizierte Denken ist nicht Balance, sondern das Streben nach einem dynamischen Equilibrium. Also ein dynamischen Equilibrium, also ein fluides Equilibrium, der wir nachstreben. Also immer aus der Perspektive kommen, ich möchte mehr hin zu Balance. Eine intrinsische Motivation, deswegen schreibe ich da von einem dynamischen Equilibrium. Weil die Absolutheit ist dann die Befreiung, dass es die nicht gibt. Ja? Mhm. Wir können nicht in Gleichgewicht leben, ja? Aber wir können mehr tun, dass es ein bisschen besser wird. Und zwar auf alle Ebenen. Der eine mehr, der andere mal weniger. Und der andere müsste auch mehr tun als der andere. Und das, diese Mentalität, wenn wir die sozusagen global als Maßstab legen und uns befreien von den Religionen, dann könnte uns ein Miteinander auch gelingen. Vielleicht so etwas auch wie ein so eine, ethisches Rahmenwerk, wenn man so will. Weil das hängt alles zusammen. Wir sind global verbunden und nicht, also losgelöst von jeglicher Definition der energetischen Ebene. Also rein von der digitalen Welt, die wir geschaffen haben, sind wir eine verbundene Weltgemeinschaft. Und wir können die großen globalen Themen. Ja, klar, der Tsunami auf den karibischen Inseln trifft nicht meine Heimat Röros in der Form, aber es unterliegt ein Weltklima und damit sind wir alle davon betroffen. Und das betreffen halt diese Themen. Und Corona hat uns vielleicht auch gezeigt, wie fragil wir sind, ja? Diese Interdependenzen und dass wir eine sehr hohe Fragilität in der Gesellschaft, wo wir nur an das obere Qualitätskriterium investieren und nicht in unsere Weaklings, in unser schwächste Glied. Und von daher ist dieses Streben nach Balance, nach dem dynamischen Equilibrium für mich ein großes Thema in diesem Buch.
Du sprachst gerade von Antifragilität. Ist es denn hilfreich, wenn wir diese Fragilität, mit der wir gerade unterwegs sind, uns immer wieder selber vor Augen führen, also quasi trainieren und uns davon nicht überraschen lassen von dieser fragilen Welt?
Ich glaube schon, das hat mit Weltverständlichkeit, ja. Also das Streben nach das Verständnis für Zusammenhänge, dass du eine Offenheit hast. Und das betrifft so viele Dinge in unserem Leben. Ein Beispiel, was nicht so einfach ist, ist ein Umgang miteinander, wie Dinge auch funktionieren, einfach in ein sortiertes Leben. Wo wir sagen, okay, wir haben eine Erwartungshaltung an einen Menschen, dass er empathisch agiert, zum Beispiel, ja, auch in einer partnerschaftlichen Beziehung. Und ich behandle da, das ist ja auch ein Stück weit Fragilität des Menschen, diese Schwäche zu zeigen und zuzulassen und sich hineinzufühlen und so weiter für viele. Und diese Schwäche, diese Verletzbarkeit und Vulnerability ist ja der Geburtsort für unsere Relation und Zusammenspiel. Aber man kann auch genauso sagen, dass in der Situation, wo eine Empathie erwartet wird, geht es eigentlich nicht um dieses Gefühl. Also wenn ich empathisch mich verhalten soll mit dir gegenüber, muss ich nichts spüren und fühlen. Ich muss mich kognitiv richtig verhalten, weil dann habe ich kein Leid und ich kann besser empathisch dir gegenüber mich verhalten. Ansonsten haben wir eine Endlosschleife, weil wenn du von mir Empathie erwartest, erwarte ich von dir gegen Empathie. Das heißt, wir haben so eine, und das ist die affektive Empathie, der eigentlich gefährlich ist, und der kognitive Empathie. Und das sind auch so Dinge, wo wir sagen, mit der Fragilität, dass wir uns alle diese Zusammenhänge schon ich glaube, wir täten gut daran, uns damit auseinanderzusetzen und zu versuchen, diese verschiedenen Sichtweisen auch zu verstehen, weil dann wissen wir, wo wir fragil sind, und wir sind offen für die Fragilität, und dann sind bei der Betroffenheit, suchen wir in andere Lösungsräume oder halt andere Möglichkeiten, oder wir sind dann halt bewusst, dass es passiert, dass irgendwas passieren kann. Und diese Fähigkeit, die sehe ich nicht, weil wir halt sehr schnell aus der Bahn gebracht wird, und wir sehen auch gerade in dem Management und in der Politik auch, dass extern aufgebaute Konstrukte, wie die Welt mich definieren, materialistische Ziele, Zahlen, Fakten und so weiter, wenn das wegfällt, zerbrödelt der ganze Mensch und verfällt in Depressionen, und das sind diese Fragilität, die wir haben. Und weil uns das bewusst ist, dass das Kontostand oder das dritte Auto nicht die Basis ist für mein Leben, wo ich meine Substanz finde. Ja. Und alle diese, also deswegen habe ich ein bisschen den Umweg jetzt gemacht, ein bisschen abgeschwebt, aber ich finde, dass diese, was du gesagt hast, sehr wichtig, und ich sehe das auf ganz vielen Ebenen, dass wir die Welt da anders betrachten könnten. Ja.
Du hattest ja jetzt gerade angesprochen, dass quasi dann bei den Leuten, bei den Führungskräften, Managern die Welt zerbröselt, wenn sie es dann erleben. Und ich glaube, deswegen können wir diese Sache auch kognitiv schlecht begreifen und eine Lösung herbeifinden. Du hast in deinem Buch ein Kapitel überschrieben, lass uns kunsteln. Und ich finde das sehr treffend, weil die Kunst aus meiner Wahrnehmung die Möglichkeit hat, hier als Brückenbauer zu agieren. Türöffner. Ich kann also durch diesen Spalt der Tür hineinschauen in diesen fragilen Raum. Die Kunst kann da in sich zusammenbrechen, das Kunstwerk, was geschaffen wurde. Und ich kann gleichzeitig sehen, wie es neu wächst, wie es entsteht. Und ich bin davon erstmal emotional nicht betroffen, sondern ich sehe, was dort passiert, wie die möglichen Lösungsmöglichkeiten sind, und kann dann daraus reflektieren, was heißt das jetzt eigentlich für mich. Deswegen hatte mich dieses Kapitel auch so berührt, weil ich selber auch gerne mit Künstlern zusammenarbeite, weil sie nämlich auf der einen Seite so als Brückenbauer unterwegs sein können und dass ich durchschauen kann, aber auch gleichzeitig sind Künstler unwahrscheinlich reflektiert und haben die Möglichkeit, einfach nicht Mainstream-mäßig die Welt einfach nur darzustellen, sondern sie dürfen es anders machen.
Mhm. Ja, also ich glaube, zunächst mal, wenn du das infizierte Denken komplett liest und meinst, du hast es kognitiv verstanden, dann ist es ein Missverständnis. Also wäre dieses Kapitel Lass uns künsteln auch genauso eine neo-ekklesiastische Abhandlung von der Kunst. Und zeitgenössische Künstler können das als Kritik sehen. Ich sehe das als Aufruf und Aufforderung. Ich schreibe da über die Reise der Kunst. Und Kunst bis 1770 war Auftragskunst oder Techne. Also genau jede, da war der Gottesdienst, war Soundtracks aus der Manufaktur. Also ohne Auftrag kein Werk. Und dann kam Beethoven und geboren war der erste Künstler. Und er suchte den Ausdruck und nicht den Auftrag. Und mit ihm kam eine 200-jährige Reise der Kunst, wo die Kunst sehr zerstörerisch war, wo postum die Werke erkannt und gefeiert wurden, aber zur Lebenszeit nicht verstanden wurde. Nicht Absolutheit natürlich, aber wir hatten eine Reise, wir denken auch in den Nachkriegszeiten, auch der Postum-Erfolg von Frida Kahlo zum Beispiel. Ja. Aber in 1770 wurde Picasso als erster Künstler während seiner Lebenszeit für eine Retrospektive in Louvre geehrt oder wurde eingeladen. 71 muss es gewesen sein, zu seinem 90. Geburtstag. Und ich sage dann zu Beginn meines fatalen Nickerchen, dass die Kunst dann wieder gefällig geworden ist. Sprich, seitdem sucht die Künstler auch den Auftrag, den Like, den Share. Es wird bei ihr Instagram geteilt und es muss jetzt verstanden werden. Und was ich versuche mit dem Kapitel Lass uns Künstler zu sagen ist, dass wir brauchen heute Kulturingenieure. Und zwar, wir brauchen eine Technologie als Ingenieurswesen und wir brauchen Menschen, die Menschen verstehen. Und das heißt, wir bauen die Leerräume zwischen den Menschen. Was kann diese Rolle erfüllen? Psychologie und Psychoanalyse. Da ist die Herausforderung, dass die, und das ist natürlich wiederum auch keine Absolutheit, aber in großen Teilen in den Neurowissenschaften jetzt verlagert ist. Das heißt, wir wissen was über unsere Neuronen und es ist nicht die Psychoanalyse und Psychologie, wenn man das so die Entwicklung beobachtet. Die Kunst hat ein Stück weit diese Gefährlichkeit, das heißt, die wird in ihrer Lebenszeit verstanden, also die irritiert und kann anecken und kann Umsätze machen, aber die gestaltet nicht in der Form, was sie könnte. Und das hat das Potenzial, hat die Kunst. Und vor wenigen Wochen wurde ja dieses Kunstwerk des Nichts für 18.000 Dollar versteigert. Ja. Und das ist ja eigentlich dann in der Logik die Krönung der Kunst. Ja. Das heißt, deine imaginären Vorstellung des Momentes ist die höchste Schöpfung der Kunst. Und damit ist er nicht gestalterisch, sondern ist gegenwärtig und im Moment gehalten. Und das, glaube ich, ist eine ungesunde Entwicklung. Und ich wünsche mir da diese zerstörerische Kunst. Und vielleicht ist sie unter uns, dass wir die nicht so sehen, das wäre zu wünschen. Aber das ist ein Thema, was in diesem Kapitel abgehandelt wird. Und als dritte Komponente, neben die beiden vorher genannten, kommt dann die Philosophie. Und es war die Philosophie in ihrer reinsten Form, nämlich eine praktische anwendbare Philosophie. Und da geht es ja darum zu sagen, okay, was sind wir als Menschen, was wollen wir werden? Wir bewegen uns über die vier kantischen Fragen. Und in dem Buch behandle ich ja genau die drei. Also was können wir uns von der Welt hoffen? Ja, eigentlich gar nichts. Ja? Das ist so, wir müssen was tun. Was können wir wissen? Ja gut, es könnte schon theoretisch was geben, was wir wissen könnten. Also entweder es gibt ein Leben nach dem Tod oder es gibt halt eben keins, ne, wenn wir an den physikalistischen, also den chemikalischen Abschaum unseres Körpers glauben. Und das ist halt, und dann kommen wir zum dritten, was müssen wir tun? Ja? Und da gibt es halt jede Menge Handlungsaufforderungen, wir müssen was gestalten, das ist das Menschsein. Ja? Und dann kommen wir dann in der anthroposophischen Definition und die Reise und sagen, ja, was sind wir denn als Menschen? Und das ist natürlich mit der Technologie die große Frage, wenn wir anfangen, unser Gehirn anzudocken. Ja? Also jetzt eine richtige Reise da über ein Kunstkapitel, aber genau da geht es ein bisschen philosophischer zur Sache und ist genau meine Intention zu sagen, wir brauchen die Kunst, wir brauchen die Künstler wir brauchen den wahren Künstler und nicht der wahre Künstler. Mhm. Ja, und das ist ein wichtiges Thema. Ja. Also eine lange
Reise. Wir waren vor kurzem im Waldviertel und hatten dort zwei ganz spannende Erlebnisse im Bereich Kunst. Das eine in Schrems, ein kleiner Ort im Waldviertel, ist ein wunderbares Museum, ein Keramikmuseum. Und dort ist eine alte Höhle nachgebildet. Und dort ist unter anderem alte Höhlenmalerei auch drin. Also Kunst gibt es ja schon viel, viel länger in unserer kulturgeschichtlichen Entwicklung. Und der Kurator dieses Museums hatte uns dann mitgeteilt, dass sich Kinder, die, also wenn Schulklassen zum Beispiel dort reingehen, dass die Lehrer ihre Kinder nicht wiedererkennen, weil sie sich ganz anders verhalten, ganz anders kommunizieren. Also sowohl der Raum als Kunstwerk, als auch in der Gesamtheit auch diese Malerei, diese Höhlenmalerei, macht etwas mit dem Menschen. Und nicht weit von dort entfernt gibt es Fratres, ein noch kleinerer Ort, ein wunderbares Museum, das Museum Humanum, welches von Peter Korres geführt wird, der auch die Kulturbrücke führt. Und ich würde mich freuen, wir wollen nämlich im Jahre 2023, also in 2 Jahren, dort einen intensiven Tag gestalten, Transformation des Kapitalismus, mal so als Arbeitsthema, wo wir uns über die verschiedensten Aspekte austauschen wollen. Und ich würde mich freuen, wenn du diesen Tag mit uns mit gemeinsam gestalten würdest, weil es, glaube ich, ganz viele Anregungen gibt und wir haben ein bisschen Zeit, das gemeinsam zu gestalten.
Das versuchen wir natürlich möglich zu machen, soweit es den Terminkalender dann zulässt, wenn wir wissen, wann das ist. Aber das klingt also auf jeden Fall nach einer sehr, sehr wichtigen Initiative, weil ohne eine stabile Wirtschaft können wir uns um die gesellschaftliche Herausforderung nicht kümmern. Und dann haben wir mit der heutigen Informationsgesellschaft andere Probleme. Das heißt, wir brauchen eine Form des Kapitalismus, aber dieser Kapitalismus braucht einfach mehr Mitgefühl oder Compassion, wie der Alarm, also ein schwieriges Wort zu übersetzen in Deutsch, aber das ist da, wo wir hin müssen. Und das ist auch gleich der Ansatz, das Streben nach mehr dynamisches Equilibrium. Von daher versuche ich das natürlich gerne zu unterstützen.
Ja. Alexandra und ich, wir versuchen ja in unserer Arbeit unsere Gäste einzuladen ins Café 2047. Das ist eine Bar, wo wir die Teilnehmerinnen und Teilnehmer versetzen, erlebnismäßig, gedanklich ins Jahr 2047, wie wir dann leben und sie dann quasi aus der Zukunft ins Heute schauen. Und ich möchte dich jetzt mal gedanklich dazu einladen. Stell dir mal vor, wir beide sitzen jetzt hier im Heart of Joy im Jahre 2047. Was es dann zu essen, zu trinken gibt, weiß ich nicht. Also sicherlich nicht das, was wir heute vorhaben. Und du blickst zurück ins Jahr 2021 nach Salzburg. Was hat sich in der Zwischenzeit verändert? Was sind deine Wünsche, was sich irgendwie bei den Menschen, bei uns gesellschaftlich vom Milieu her verändert hat?
Ja, lieber Günther, das ist eine sehr gute Frage und es setzt natürlich in meine Denkrichtung ganz viele Grundannahmen voraus, die ich nicht machen kann. Also wir wären bei der Frage, welche Pille nehme ich davon, also die blaue oder die rote. Ja. Und lass mich da mal einfach versuchen, das auch aus der Richtung, wo ich auch in der Gefangenheit, in der Absolutheit, wo ich herkomme. Und wenn wir jetzt uns, du sprach vorhin von Quantencomputern, wir leben in einer Quantenrealität, das, was wir, die Physiker meinen, ist so die grundfundamentales Verständnis. Also Mathematik aus der Quantenphysik, Schrödinger-Gleichung funktioniert, scheint es zu sein. Und das beruht ja auch auf irgendwelche Annahmen. In einer solchen Welt kannst du sagen, da ist es nicht so einfach mit Zufällen. Aber offensichtlich leben wir, also die meisten meinen, wir leben in keine deterministische Weltgesellschaft, aber wir haben dann noch sowas wie Zufall, passt schwierig mit der physischen Begründung. Der andere Aspekt, was wir haben, ist zu sagen, dass wir haben eine technologische Entwicklung, die so rasant ist, dass wir uns die Verschmelzung zwischen Science und Fiction in wenigen Jahrzehnten oder Jahrhunderten ja vorstellen könnten, wenn wir von irgendeinem Fortschritt ausgehen. Wenn wir uns die letzten 30 Jahre mal anschauen, wie von solchen Strichmenschen zu irgendwelchen Computerwelten, die wahnsinnig sind. Also wir sind gar nicht so weit weg von der Matrix und wir fangen jetzt an, unser Gehirn anzudocken. Wenn wir dann glauben, dass das, was wir erleben, als Physikalistisches ist, also wenn wir glauben, dass es so etwas wie Materie gibt und dass die Welt halt sehr stark aus der Materie kommt, also wenn ich eine reine Physikalist bin, dann komme ich mit den Begründungen aus der Wissenschaft nur klar in eine Simulation. Also das heißt, wir leben in einer Simulation. Und es ist ganz schwierig, gegen eine Simulation auch zu argumentieren. Von Nick Bostrom, die Argumentation der Simulationshypothese. Und das ist deckungsgleich mit der Wissenschaft, aber dann haben wir die geistige Komponente, das Vorstellungsvermögen, unsere Wahrnehmung, Bewusstsein. Da sprechen ja viele von anderen Graden des Bewusstseins. Das setzt ja voraus, dass wir wissen, was Bewusstsein ist, wenn wir das eingradieren können. Ja. Das heißt, Wenn ich so denke, bin ich sehr offen für die Welt, in der wir leben. Ich weiß nicht, ob das gerendert wird von einer 14-Jährigen, die dann die physischen Gesetze setzt, wo wir in einem Computerspiel gemeinsam dieses Gespräch führen, die dann in einen neuen Computer und eine unendliche Schleife, also wir heben das Problem auf eine andere Ebene. Unter dem Aspekt kann ich sagen, dass 2047 noch sehr lange hin ist, aber ich glaube, dass das, was wir jetzt hier haben, zumindest mal mein Bewusstsein, worüber ich sprechen kann, ist was Fundamentales. Wir sind Menschen. Ich habe ein Gefühl, wie es sich anfühlt, hier mit dir zu sprechen. Und das, glaube ich, dass es was Echtes ist im Leben. Das heißt, es gibt uns schon irgendwie. Und dann werden wir wahrscheinlich auch in diesem Restaurant, in 47 war das, ne, werden wir auch essen können. Sicherlich ein bisschen anders als heute. Aber das hängt, wie gesagt, in einem solchen Gedanken habe ich in meinem Denken nicht, weil ich befreie mich von dem, was ich über die indische Lehre vom Yoga, über meditative Erfahrungen, über Menschen, die sehr viel rumexpertiert haben mit Ayahuasca und Psilocybin und synthetische Drogen und Bewusstseinsweiterung von deren Formen, die Wissenschaft, alle diese holistischen Themen kommen bei mir zusammen. Deswegen tue ich mir sehr schwer, über morgen zu sprechen. Aber ich glaube, dass wir die Welt gestalten können, die für uns erstrebenswert ist. Das heißt, was wir uns vorstellen, 2047 in einem Restaurant zu haben, zum Essen zu konsumieren, zu leben, da kommen wir verdammt nah hin, wenn wir uns jetzt an die Mache, in das Tun und wir gehen raus und gestalten diese Welt. Weil ich glaube, wir sind an einem Punkt in der Historie, wo wir das Schicksal unserer Spezies selbst in der Hand haben und können uns die Zukunft, also die enkelfähige Zukunft bauen, so wie wir sie haben wollen, zu einem großen Kontext. Und von daher tue ich mich schwer mit der Absolutheit, aber ich freue mich auf 47 mit dir hier, wo wir ein schönes veganes Gericht in diesem wunderschönen Ort in Salzburg treffen. Und ich hoffe mir eigentlich, dass es gar nicht so viel anders ist als heute, weil es eigentlich haben wir eine verdammt schöne Welt. Ich sehe dein großes Lächeln. Ich treffe Menschen hier auf der Straße. Wir haben so viel schönes Wetter. Wir haben zu essen. Wir haben Technologie, die wir brauchen. Wir haben doch alles. Ja. Also ich wünschenswert wäre genauso, ja, und vielleicht ein bisschen als großes Thema, wir haben die Welt ein bisschen gerechter gemacht, ein bisschen verteilter, ein bisschen mehr balanciert, dann wäre ich total happy mit dem House of Joy, wie es heute ist, auch in 25 Jahren.
Ich freue mich auf jeden Fall erstmal auf morgen, wenn ich dann quasi dein Buch, das infizierte Denken, in der Gänze lesen kann. Ich habe es ja jetzt nur kurz angelesen, 14 Seiten mehr habe ich nicht geschafft. Dann freue ich mich auf das Jahr 2023, weil wir dort wirklich, Peter Koret ist der ehemalige außenpolitische Redakteur der Salzburger Nachrichten, der dort wirklich mit dem Museum Humanum und der Kulturbrücke etwas ganz Fantastisches geschaffen hat. Wenn wir diesen Dialog dort führen können, weil ich glaube, gerade dieser Dialog ist notwendig, um mit dem Andersdenken sich bewusst auseinanderzusetzen, weil nur so können wir etwas transformieren. Und ansonsten freue ich mich auf das nächste Essen, auf den nächsten Kaffee mit dir. Vielleicht in Frankfurt. Schauen wir mal.
Sehr gerne. Vielen Dank, Günther.
Ja, vielen Dank, dass wir die Zeit gefunden haben hier in Salzburg zu der Zeit der Salzburger Festspiele.
Sehr gerne.